Hut.
Sitzt.
Peitsche.
Liegt gut in der Hand.
Rollator.
Bitte was?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Da ist er wieder, im fünften Film, 42 Jahre nach Jäger des verlorenen Schatzes. Und meine große Angst war tatsächlich, dass Harrison Ford mit 80 Jahren da jetzt eventuell mit Hut, Peitsche und Rollator über die Leinwand hinkt.
Entwarnung, das ist zum Glück nicht passiert, auch wenn man Ford sein Alter natürlich ansieht in diesem Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
Worum es da geht, wie sich der Film mit neuem Autor und neuem Writers Room, können wir fast sagen.
Neuem Autorenteam.
Ja, so viel Autoren, wie daran beteiligt waren und auch neuem Regisseur oder andersrum gesagt, ohne George Lucas und Steven Spielbergs aktive Beteiligung am Film, wo sich das hinentwickelt hat und wie sich dieser Film jetzt in die Reihe einsortiert in dieser Folge. Außerdem hast du, liebe Anna, und das sage ich völlig, ganz total und gänzlich, ohne jede Form von Neid, du hast Harrison Ford getroffen.
Ich habe so ein Piepen im Hörgerät, bitte was?
Du hast Harrison Ford getroffen.
Ich hab's überhaupt mal nicht verstanden.
Du hast Harrison Ford zum, was weiß denn ich, zum Kaffee, Tee oder Gin Tonic getroffen.
Naja, zum Gespräch zumindest, das stimmt, über altersgebrechliche Actionhelden, Stunts, immer noch selbst machen wollen und das Ende einer absoluten Kinolegende, ja. Außerdem schulde ich euch allen ja auch noch ein Treffen mit Jennifer Lawrence.
Richtig.
Die ist bereits seit letztem Donnerstag im Kino mit No Hard Feelings und darüber dürfen wir dann jetzt auch endlich mal sprechen.
Ja, das ist unsere Form von Arbeitsteilung hier. Also während ich mir im Büro am Fließband unseres Schaffens, quasi am Hochofen der Wortakrobatik, die Finger blutig feile, gondelt die feine Frau Wollner in der Weltgeschichte rum und hält Händchen mit Hollywood. So ist es.
Ja, die Weltgeschichte war dann einmal das Ritz-Carlton und einmal das Soho-Haus in Berlin, Luftlinie, glaube ich, knapp 2 Kilometer voneinander entfernt. Aber gut, bevor wir dazu kommen, sollten wir uns vielleicht wirklich zu Herzen nehmen, dass der erste Indiana-Jones-Film, wie bereits erwähnt, 42 Jahre her ist. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Hm. Und bevor wir davon...
Warum betonst du so, dass du da noch nicht auf der Welt warst?
Ach, du merkst es, ja, okay. Ich weiß auch nicht, ich bin heute fies. Ja? Bevor wir davon ausgehen, dass jede und jeder genau weiß, was da so los war bisher, weil nicht alle sind so alt wie Tom Westerholt, in 4 Jahrzehnten könnten wir eventuell...
Ich bin so froh, dass du fragst und natürlich habe ich da eine Kleinigkeit vorbereitet. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser George Lucas ausging, dass mit Star Wars alleine nur eine Kinolegende geschaffen zu haben, einfach nicht genug war. Also tat er sich mit seinem alten Kumpel Steven Spielberg zusammen. Der hatte mit einem großen bissigen Fisch ebenfalls bereits einen ersten Blockbuster-Erfolg gefeiert. Er sagte zu ihm, Steven, ich habe da eine Idee, lass uns doch einen Film machen über einen Archäologieprofessor in den 1930er Jahren, der nebenbei auch Okkultismus- und Urban-Legend-Fan ist und der sich ständig selbst in irgendwelche bizarren Abenteuer auf der Suche nach wertvollen Artefakten stürzt. Steven fand, das klang absolut nach dem Stoff, aus dem die nächsten Träume sind, hatte zur selben Zeit auch so eine Idee am Laufen, die aber noch nicht ganz fertig war, mit so einem Außerirdischen, der im Kinderzimmer eines kleinen Jungen landet und irgendwie nach Hause telefonieren will. Und zack, kam deshalb erstmal 1981 Raiders of the Lost Ark, Jäger des verlorenen Schatzes, auf die Leinwand.
So fing das damals alles an mit einem ersten Indiana-Jones-Film, der als einziger der Reihe nicht Indiana Jones heißt, weil die Figur damals ja noch niemand kannte und vom Verleih Paramount als zu schwach eingestuft worden war, um die sprichwörtlichen Omas hinter den sprichwörtlichen Öfen hervorzulocken.
18 Millionen Dollar Budget gab's immerhin für dieses Abenteuer in die Hand, eben weil George Lucas bereits Star Wars und Spielberg den weißen Hai hatte und einige Monate später hieß es an einem brennend heißen Filmset irgendwo in Südamerika. Das ist tatsächlich Original-Doku-Material von damals. Für sowas liebe ich ja YouTube, weil du da wirklich sowas finden kannst. Ein junger und, ich muss zugeben, extrem gut aussehender Harrison Ford fällt seinem Regisseur Steven Spielberg um den Hals. Der steht da auch noch so super jung und ganz schmächtig war der ja früher, mit freiem Oberkörper und brüllt It's a Wrap, was ja immer das offizielle Ende eines Drehs ankündigt. Und dieses staubige Set, an dem die da stehen, das besteht einfach mal nur aus Kulisse, aus Pappmaché, aus Kameras, Kränen, super vielen Menschen, die damals noch richtig arbeiten mussten. Also da ist kein Greenscreen, kein Studio, nix. Das war noch richtig Abenteuerfilme drehen mit Ärmel hoch im Dreck. Spielberg oben ohne und sehr witzig, mit Star Wars Cappy auf dem Kopf, das ihm fort im Vorbeigehen erstmal runterrupft und ihm eine ordentliche Bierdusche verpasst.
I feel just like we won either the World Series or the Super Bowl.
Stelle also im Nachhinein fest, die hatten damals wohl ganz offensichtlich auch irgendwie Spaß bei der Arbeit.
Ja, damals bei einem 18 Millionen Dollar teurem Experiment, von dem keiner wissen konnte, ob es funktionieren würde oder eben nicht.
An Harrison Ford sollte es wenigstens nicht gelegen haben. Der hatte sich monatelang beim Dreh den Allerwertesten aufgerissen, meinte er zumindest damals.
I feel fine. I feel great. I'm very happy with what we did. And I'm glad it's over. It's the toughest job I ever had.
Ein weltweites Einspielergebnis von fast 400 Millionen Dollar. Ich bin ein bisschen enttäuscht an der Stelle, dass du es nicht inflationsbereinigt hast. Aber das reichen wir
ja,
nach.
Ja, lass das mal so stehen.
Brachten die Erlösung und machten Star Wars-Star Harrison Ford zum Indiana Jones-Weltstar. Und ab da war dieser Typ, der in Raiders of the Lost Ark erst eine Goldstatuette aus einem Inka-Tempel geklaut und danach dann noch die sagenumwobene Bundeslade mit den 10 Geboten drin vor den Nazis gerettet hatte, auch Namensgeber der Filmreihe.
Nur 3 Jahre später hatte Indy das nächste Kinoabenteuer auf den Leib geschrieben bekommen von George Lucas am Drehbuch und Steven Spielberg in der Regie, Indiana Jones und der Tempel des Todes 1984. Das war dann der erste Film, auch mit dem Namen des berühmtesten Archäologen der Welt im Titel drin. Budget jetzt immerhin 28 Millionen. Aber nur noch in Anführungszeichen 330 Millionen Dollar Einspielergebnis an der Kasse, aber ein weiterer durchaus fetter Erfolg.
Und dann 1989, da war ich dann auch schon auf der Welt,
ja.
Film Nummer 3, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, und der hatte eine sehr, sagen wir mal, interessante Personalie im Cast.
Ja, einen gewissen 7. 007. Der war angeheuert worden, um den Vater von Indiana Jones zu spielen.
Got to be real exciting actually when we got thinking about the cast. A very wise idea to bring Sean into the formula. I was anxious to work with him just as another actor. There's some physical similarities in style and attitude of Sean and I that I think work well for the characters.
Dieser Sean, von dem Harrison Ford da in einem Interview von 1989 spricht, ist natürlich niemand Geringeres als Mr. James Bond himself, Sean Connery. Unter anderem deshalb so lustig diese Besetzung, weil Connery, leider ja vor 3 Jahren verstorben, weil der gerade mal 12 Jahre älter war als Harrison Ford und daher selbst beim Dreh auf eine Idee kam, die sowohl Lucas als auch Spielberg so genial fanden, dass man sie einfach drin ließ und die später zu einem absoluten Fanliebling wurde. Nämlich, wie Sean Connery alias Dr. Henry Jones Sr. seinen Sohn Indiana hin und wieder im Film nennt.
No, Dad, you listen.
Junior!
Junior?
Junior?
Junior!
Junior!
Don't call me Junior.
Ja, das stand so nie im Drehbuch, war tatsächlich eine Idee von Connery am Set, ist heute Kult, wie er ihn einfach immer und immer und immer wieder Junior nennt. Connery hat den Spaß mit dem geringen Altersunterschied zwischen ihm und seinem Filmsohn damals sogar bei der Pressearbeit immer wieder gebracht.
Well, he's a very good actor, Harrison Ford.
He says the same to you, by the way.
Well, he better, I'm his dad.
48 Millionen Dollar Budget brachten eine knappe 500 Millionen Einspielergebnis. Danach war dann aber trotzdem erstmal eine sehr lange Pause. Nach den ersten 3 Filmen zwischen 81 und 89 dauerte es 19 Jahre bis 2008, bis Indiana Jones und der Kristallschädel in die Kinos kam. Dieses Mal nicht mit dem Papa von Indy, sondern mit dessen Sohn.
Das war so ein bisschen in dieser Trendphase, Kultfilmreihen nach 20 plus Jahren Pause plötzlich fortzusetzen. Wir hatten das mit Bridget Jones unter anderem, mit Ghostbusters, später auch mit Matrix und anderen Filmen. Und Jones gehörte irgendwie damals so mit dazu. Und ja, das war dann wohl auch der schlechteste Film der Reihe. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels mit Shia LaBeouf als Sohnemann Matt Williams, auch nicht Jones, sondern Kleiner Spoiler für alle, die den Film nie gesehen haben.
Nicht schlimm.
Es ist der Nachname der Mutter. Spielte mit einem ja nun mittlerweile auch deutlich älteren Harrison Ford auch nicht mehr wie die ersten drei Filme in den 30ern, sondern Ende der 50er Jahre. Hatte für den damals schon legendären Jurassic Spielberg dann auch ein unfassbares Budget von knapp 190 Millionen Dollar und hat allerdings mit viel fetter Werbung, kann ich mich erinnern, damals so aller endlich geht die Kultreihe weiter, hat dann auch über 700 Millionen eingespielt, hat aber auch von allen Filmen bisher das schlechteste Ranking bekommen.
Weil fast kein Indie-Charme mehr, stattdessen der Versuch, einen Indiana-Jones-Film mit der Action-Technik der Transformers um die Ecke ballern zu lassen, alles rein, was CGI und VFX damals hergaben, völlig überladen und völlig drüber.
Das wollten die Fans damals so gar nicht und wir, kann ich mich erinnern, fanden es auch doof. Was folgte, war dann wieder mal Stillstand. Lange die Frage, ob ja oder nein, fünfter Film vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und 2016 dann diese Fanhysterie auslösende Ankündigung von Harrison Ford in der Talkshow von Jimmy Kimmel.
You are going to play Indiana Jones again, which is very exciting.
Not now.
Ja, Comedy-Talent bewiesen von Harrison Ford, der es dann aber natürlich auch nochmal offiziell bestätigt hat und der wohl selbst nicht damit gerechnet hat, dass es ab da nochmal 7 Jahre dauern würde, bis der Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals jetzt diese Woche endlich mal rauskommt.
Ja, denn einiges ist in der Zwischenzeit passiert. Die Idee, dass Shia LaBeouf der neue Indiana Jones wird und Harrison Ford in die Rolle von Sean Connery schlüpft, wurde verworfen, weil es die Fans kacke fanden. Shia LaBeouf ist ja auch immer noch irgendwie so ein bisschen Persona non grata, das passte so gar nicht. Dann hatte George Lucas seinen riesen Company-Lucas-Film ja bereits 2012 an Disney verkauft und damit ja auch die Rechte an Star Wars und Indiana Jones.
Daraufhin gab es dann wahnsinnig viel zu regeln und zu klären, auch rechtemäßig. Es mussten Prioritäten gesetzt werden, wie auch Disney überhaupt weitermachen will. Und als es dann 2016 irgendwann losgehen sollte, es auch sogar bis 2017 ein Drehbuch gab, fingen dann plötzlich die Querelen an, also Unzufriedenheiten mit dem Buch, an dem erstmals ja George Lucas nicht mehr beteiligt war. Aus einem Autor, haben wir eben schon gesagt, wurde eine ganze Handvoll, so eine Art Writers Room. 2019 sollte endlich gedreht werden, mit Spielberg als Regisseur. Kleine Verzögerung noch, dann waren wir plötzlich alle in der Pandemie, Covid kam dazwischen. Und als es dann 2022 losgehen musste, war Spielberg nicht verfügbar.
Ja, so einen richtig offiziellen Grund gab es nicht. Wir gehen aber davon aus, dass ihm sein eigenes Herzensprojekt Die Fabelmans oder Die Fabelmans, also seine autobiografische Filmgeschichte, dazwischen gekommen ist. Denn den hatte Spielberg ebenfalls schon vor sich hergeschoben, im Sommer 21 dann aber angefangen zu drehen und war vermutlich noch mitten in der Postproduktion, als Indie 5 endlich losgehen sollte. So kam letzten Endes für Teil 5 dann James Mangold als Regisseur ins Spiel und sowohl George Lucas als auch Steven Spielberg sind erstmal nur noch als Executive Producers gelistet, aber nicht mehr als Autor und Regisseur und da sind wir also nun.
42 Jahre nach dem allerersten Film mit einem Indiana Jones, der natürlich heute ein anderer ist als damals.
Ich bin jetzt im Ruhestand.
Wenn das so ist, was trinken wir?
Einen für meine Patentochter.
Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte.
Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte?
Henry Walton Jones Jr. hatte gerade seinen letzten offiziellen Tag als Wissenschaftler, als Archäologe an der Uni. Und in seiner letzten Vorlesung sitzt da also diese junge Frau, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, die sich hinterher als seine Patentochter entpuppt und plötzlich mit ihm dieses komische Dings finden will, das Indy ebenfalls mal vor den Nazis gerettet hatte, wie er es mit so vielen Artefakten getan hat, die angeblich alle Hitler haben wollte.
Genau das haben wir zu Anfang des Films auch schon gesehen, denn der beginnt kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer fulminanten Szene in einem Zug, in der kämpft ein deutlich nicht 80-jähriger Indiana Jones mit zwei von Thomas Kretschmann und Mads Mikkelsen gespielten Nazi-Kommandeuren um eben dieses Artefakt. Harrison Ford dabei mit Hilfe von CGI deutlich auf Mitte, Ende 40 verjüngt und erstaunlich fit auf den Beinen.
Ich möchte da kurz einhaken an dieser Stelle, denn genau das hat mir wirklich Angst gemacht und zwar erst im Vorfeld, weil ich die Befürchtung hatte, dass man das bei aller CGI-Technik, die wir heute haben, am Ende eben doch sehen wird und dass das irgendwie grimassiert und fake und doof aussieht. Und dann hat es mir im Film Angst gemacht, weil es technisch wirklich so gut war, fast perfekt, dass ich dachte, okay, warte mal kurz, dann sind wir vermutlich aber nicht mehr so weit davon entfernt, dass in Zukunft auch, weiß ich nicht, irgendwer mit dem Gesicht von irgendwem auf der Leinwand rumeiern kann und dann spielt irgend so eine Hans Wurst, spielt plötzlich, weiß ich nicht, Marlon Brando oder Clark Gable und Kathleen Hepburn und Bette Davis sind auch wieder da oder, keine Ahnung, irgendwer dreht so eine Joker-Fortsetzung mit einem täuschend echt aussehenden Heath Ledger. Also ich finde das extrem gruselig und ich glaube, ich möchte das eher nicht.
Ich glaube, so weit sind wir auch tatsächlich noch nicht, weil Harrison Ford sich ja schon hat vermessen lassen etc. Also ich glaube, also
aber denk an diesen Typen da aus L.A. mit der KI.
Ja, aber es sieht ja wirklich täuschend echt aus und auch Harrison Ford hat ja geglaubt, dass er, also nein, er hat es nicht geglaubt, aber es ist schon creepy, dich, glaube ich, auf einmal wieder in so jung zu sehen, weil er die Szenen ja auch irgendwie gedreht hat.
Ja.
Aber da, wir sind, glaube ich, schon noch ein Stück weit davon entfernt, dass irgendeinen Hans Wurst Marlon Brando spielt.
Also du meinst, dass man quasi schon auch noch der Inhaber des Gesichts ja, sein muss, damit es so täuschend echt
aber
aussehen kann.
Aber reden wir vielleicht in 2-3 Jahren noch mal drüber. Aber ich fand, dafür, dass es zum Beispiel bei Martin Scorseses Gangster-Epic
Irishman
mit Robert De Niro richtig kacke aussah.
Das stimmt.
Fand ich hier wirklich
eben
gut.
Diesen Sprung fand ich halt zumindest, hat mich der sehr beeindruckt und ohne da jetzt den Zukunftsteufel an die Leinwand malen zu wollen, aber keine Ahnung, wo das hinführt.
Also wir sind einmal 1945 und wir sind einmal auch eben 1969 im Renteneintrittsalter von Indiana Jones, der sich trotz der Rente nochmal auf ein Abenteuer einlässt und zusammen mit seiner Patentochter wieder mal über den Globus rennt, um schneller zu sein als die ewigen Nazis.
Hitler machte Fehler und damit werde ich sie korrigieren.
Sie haben es gestohlen.
Dann haben sie es gestohlen.
Und dann habe ich's gestohlen. Das nennt sich Kapitalismus.
Ich hatte im Nachhinein betrachtet vorher mehr Angst, als hinterher nötig gewesen wäre. Ich bin vielleicht kein überschäumender Fan dieses 5. Indiana Jones Films, aber ich finde, letzten Endes haben sie quasi eigentlich das Beste draus gemacht, was zu diesem Zeitpunkt jetzt möglich war.
Ich finde, sie haben das Beste draus gemacht, was man mit einem mittlerweile ja wirklich 80-jährigen Hauptdarsteller machen kann, der viele seiner Action-Szenen selbst gemacht hat. Und ich fand auch schon, dass dieser Film sehr in der Tradition der Originaltrilogie steht. Sehr. Also ich würde jetzt wirklich den Kristallschädel mal ausblenden. Es gibt Szenen, die fast 1:1 kopiert sind. Es gibt Ängste, die Schlangenphobie, die immer wieder auftaucht. Es gibt natürlich dieses Rennen um den Globus. Auch da gibt es einzelne Set-Pieces, diese Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd in Marrakesch. Dass du dich ein bisschen drüber aufgeregt,
ja,
sag es bitte.
Aber muss das im Nachhinein auch wieder ein bisschen revidieren, weil ich mir extra gestern Abend nochmal Raiders of the Lost Ark angeguckt habe. Und es gab einige Szenen jetzt im neuen Film, wo ich wie bei diesen Tuk-Tuks zu dir hinterher gesagt habe, sorry Leute, aber diese Dinger fahren maximal 30 km/h und die ballern da mit 90 durch eine Stadt und verfolgen sich mit den Teilen, wo du auch siehst, dass es quasi hinterher schneller abgespielt wurde, als es gedreht wurde. Das kennt man auch zum Beispiel aus diesen Louis de Funès-Filmen.
Aber aber das zu entkräften, es ist ja Absicht,
exakt,
weil die Sachen einfach in der Tradition der 80er stehen sollen.
Und im Original-Indiana-Jones-Film gibt es auch diese Verfolgungsszenen, die hinterher schneller abgespielt, als sie gedreht wurden. Insofern.
Sie haben halt wirklich versucht, viel selbst zu machen über einen Film, bei dem wirklich fast alles selbst gemacht hast, reden wir in 2 Wochen. Das hat nochmal ein ganz anderes Niveau. Das ist hier natürlich so ein bisschen trashig, aber das soll's auch. Phoebe Waller-Bridge hat mir zum Beispiel erzählt, sie hat tatsächlich bei den Dreharbeiten eins dieser Tuk-Tuks kaputt gemacht, weil sie Gemse und Bras. Sie hat Bremse und Gas miteinander verwechselt.
Sie hat die Gemse mit einem Bras verwechselt.
Wer kennt das nicht?
Wie geht es der Gemse? Ist ja, das Tier verletzt worden?
Es ist Bras.
In diesem Film wurden keine Tiere, no animals were harmed during the making of this.
Aber es ist natürlich, ne, du hast diesen Slapstick, du hast diese Grumpiness von Harrison Ford als Indiana Jones.
Die One-Liner.
Du hast diese vollkommen karikierten Bösewichte, die übertrieben sind.
Mads Mikkelsen auch toll.
Wir wollten eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Wir hatten die Aliens beim Kristallschädel. Hier haben wir noch einen anderen Ausflug, den wir natürlich nicht spoilern. Das ist natürlich alles total drüber. Es ist total unrealistisch, aber das waren die anderen Filme auch.
Richtig.
Und es ist einfach so ein bisschen, es ist vermeintlich handgemacht. Es ist das letzte Mal, dass wir Harrison Ford in dieser Rolle sehen.
Und es ist ein Fanpleaser.
Und für mich war das wirklich kein grandioser Abschied, aber im Rahmen der Möglichkeiten ein absolut würdiger.
Du hast etwas getan, was auch schon mal durchaus anstrengend sein kann, nämlich sich mit Harrison Ford an einen Tisch zu setzen. Die Male, die ich das gemacht habe, war er meist wirklich so ein richtiger grumpy old man.
Ja, die Angst, die hatte ich auch. Wir haben vor dem Interview noch unter Kollegen drüber gescherzt, dass es wirklich kein Zuckerschlecken ist, Harrison Ford zu treffen, weil wir wirklich schon mal mit dem Gefühl schweigend am Tisch saßen und haben es dann sogar gewagt, als wir merkten, er ist tatsächlich lockerer geworden, ihn darauf anzusprechen.
I think what you're saying is I didn't seem to be so happy the last time you met me. I mean, I guess, are you saying that I seem to have mellowed a little bit?
Shit happens. Lost my edge.
Er war echt altersmilde, ne? Sowohl auf der Pressekonferenz als auch im Roundtable. Total nett. Er hat mich mit Handschlag begrüßt. Er war offen, er war neugierig. Der hat sogar rumgescherzt. Deswegen habe ich mir den 22. Juni, das war der Tag des Interviews, auch direkt im Kalender fett rot markiert. Harrison Ford hatte gute Laune.
Ab jetzt der 22. Juni, der internationale Tag der guten Laune von Harrison Ford. Der Film ist ja nun wirklich sein letzter Auftritt als Indy. Oder kommt er jetzt, wo er offenbar Gefallen dran gefunden hat, über den Film zu reden, doch noch auf den absurden Gedanken, die Teile 6 bis 10 gleich hinten dran zu hängen?
Nur über seine Leiche, und es ist keine Aufforderung an Harrison Ford, möglichst schnell zu sterben.
There's a time for everything. And I'm grateful. It is my last ride as Indiana Jones. I'm happy to have done it all. I leave without any regrets. Without any unfulfilled ambitions. It was a joy.
Da klingt schon auch Stolz mit, Wehmut, aber auch eben der feste Entschluss, vorbei ist vorbei.
Über den Verjüngungseffekt haben wir eben schon gesprochen. Du hast gesagt, für ihn war das durchaus auch speziell, sich so täuschend echt nochmal in 40 Jahre jünger auf der Leinwand zu sehen.
Ja, da blitzt er so ein bisschen durch, ne, dieser trockene Harrison Ford-Humor.
It's okay for me. I'm all right. I know I got older. It's okay. The story's about growing older. But in order to give that, the growing older story, a platform to step off of, we see Indy younger. It's a chance to go back to the original films, back to a time when things were simpler, black and white. Nazis are wearing the black hats. We're wearing the white hats. But that gives us the opportunity to have a little taste of the old before we step into 1969, when the world is no longer black and white, but shades of gray. We see Indiana Jones at the end of his academic career, about to retire from academia. His life is in disarray. His family there's a lot of tension in his family. Biss steps Phoebe Waller-Bridge and the character she plays, which reinvigorate Indiana Jones, give him a chance for another last great adventure, and take us on another great ride. That's how I felt about the aging, just a part of the process. I'm very glad that the technology has progressed, and it works for me. That is my actual face 40 years ago.
Was vor 40 Jahren überraschenderweise auch noch fluffiger ging, war die Action, wobei es hier auch einfach absichtlich schwerfällig aussehen sollte.
The most challenging thing was to let me do the things I could do and do them badly. I wanted to see Indiana Jones at 80 on a horse. I didn't want to see the three stunt guys that were behind me to make sure that I didn't fall off the horse. I didn't fall off the horse. You know, there's a lot of stunt work that's done by stunt players, and we're grateful for their input and their skill. And then there's, you know, where you see my face, that's me.
Rollator, finde ich, braucht er noch nicht. Er kommt besser die Treppen hoch als ich mit Ende 30. Und genau das ist eben auch der Ansatz in der Geschichte. Also nicht meine Knieprobleme und mein Übergewicht, sondern der Gemütszustand von Indiana Jones.
For me, the story is not so much about stunts. It's about relationships and about age and about confronting age and living with age, living through it. Gracefully and redeeming yourself taking another chance, writing missteps in the past, and all of that's part of the story. But it's a big, bumptious, happy story. It's an entertainment, and I'm proud to be an entertainer and a storyteller.
Ja, nicht nur wir sind mit diesen Filmen groß geworden über die Jahrzehnte, auch Harrison Ford selbst natürlich, Jäger des verlorenen Schatzes, 42 Jahre her, da ja, war er so alt wie du jetzt, höflich formuliert. Was nimmt er denn außer Hut und Peitsche mit aus der Rente?
Jede Menge Weisheit.
I learned movie making, storytelling. I learned from masters of storytelling. But I also learned to focus my energy on the right things for me. Not necessarily the right things for other people, but on the things that help me be a better storyteller. And I've worked with fabulous actors and actresses and taken some part of that experience away as knowledge, new knowledge. I mean, I've grown up in front of your faces, and hopefully I've given due regard to those phases as they came and those opportunities to express the character and serve the story and to make a movie. I mean, a movie is an adventure, and every one of them has value. The ones that were not as successful in my own mind, the ones, Star Wars films and Indiana Jones films, again, their success, Steven's success, George's success, that I'm attached to that success, and it's given me tremendous opportunity, I value my life and the way I've spent it.
Es klingt ein bisschen wie sein eigener Nachruf, hat er dann auch gemerkt, soll es natürlich nicht sein, obwohl er natürlich weiß, dass er anders als seine Filme vergänglich ist.
Part of the luck of my career has always been that I've done these Star Wars films and the Indiana Jones films, which are family films, and they're passed on from one generation to another in the family. And that's helped introduce me to new generations of film goers. And hopefully that will bring young people into the theater. There are other people to see in the movie. It's a great adventure, a great family experience. I hope people will go to the theaters to see it for the very first time, because there's something special about being in a theater to see this kind of movie. When the lights go out, music comes up on a spectacular sound system, and have the opportunity to feel your common humanity. There's a lot of energy in our lives and our cultures right now to push us apart, disaggregate our societies, turn us against each other. There's something about a movie where you get to suspend all that shit and just have a good time.
Ja, viel Indiana Jones heute in eine Stunde Film, aber ich finde, das darf auch, wenn eine derartige Leinwandlegende in Rente geht. Zum Abschluss kriegt ihr jetzt noch meine ultimativen Kneipentheken-Angeber-Fun-Facts. So, aufpassen. Harrison Ford, habe ich gerade eben festgestellt, kennt das Alter seiner eigenen Filmfigur nicht. Uns hat er erzählt, er hätte im Film zeigen wollen, wie ein 80-jähriger Indy auf seinem Pferd reitet. Tatsächlich ist Indiana Jones im Film 1969, aber erst höchstens 70 Jahre alt, geboren nämlich am 1. Juli 1899 in Princeton, New Jersey.
Na, bei so viel Verschieberei des Films, ja, kann man schon mal durcheinander kommen.
Kann man schon mal vergessen, wie alt man eigentlich im Film ist, echt ist und so weiter. Zweitens, der Hut, den Indiana Jones trägt, das ist nicht irgendein Hut, sondern ein Fedora. Den hat sich George Lucas für die Figur des Indiana Jones beim legendären Humphrey Bogart im legendären Casablanca abgeguckt. Drittens, es ist ja bekannt, dass Indiana Jones bestimmte Tiere nicht so gerne mag. Schlangen-O-Ton. Und das ist kein Zufall, denn als Jugendlicher fällt Indiana Jones mal versehentlich durchs Dach in einen Zirkuswagen mit Schlangen drin. Und daher rührt seine legendäre Schlangenphobie bis heute. Könnt ihr euch sogar angucken, die Szene ist nämlich drin. Im dritten Film, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, diesen jüngeren Indy, den spielt natürlich dann nicht Ford selbst, ne? Also CGI gab es da noch nicht. Der wird gespielt von, hatte ich auch wieder vergessen, River Phoenix, nur 4 Jahre vor dessen Tod.
Und jetzt Abspann.
Indy!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Meine liebe Frau Wollner, in jedem anderen Podcast wäre das jetzt nicht mehr zu toppen.
Mein lieber Herr Westerholt, aber nicht in eine Stunde Film.
Denn wir kommen einfach von der einen lebenden Legende nahtlos zur nächsten, von Harrison Ford zu Jennifer Lawrence. Auch wenn es vielleicht ein kleines bisschen gewagt ist, die beiden Karrieren miteinander zu vergleichen. Die Tribute von Panem, die X-Men-Verfilmungen und Filme wie Silver Linings, dafür gab es ja auch den Oscar, oder zuletzt Don't Look Up, den ich sehr mochte. Seit Donnerstag ist sie zurück aus der Babypause und das erste Mal in einer wirklichen, richtigen Komödie zu sehen. No Hard Feelings heißt die. Anna, Komödie ist Königsdisziplin unter SchauspielerInnen. Da wagt sich nicht jeder dran. Kann die Lawrence das?
Na, sie könnte es, wenn der No Hard Feelings als Komödie funktionieren würde. Der Film ist von Gene Stupnitsky. Der hat vor ein paar Jahren mit seinem Debütfilm Good Boys bewiesen, wie es wirklich geht, eine subversive und smarte Komödie mit Jugendlichen zu drehen, die ein R-Rating hat. Also er ist ab 18 freigegeben, ist bei uns, glaube ich, ab 16 freigegeben. Das versucht er hier jetzt zu wiederholen, diesen Erfolg, mit eben Jennifer Lawrence und einem etwas anderen Dreh. Und Lawrence ist, würde ich sagen, stets bemüht. Und ich kaufe ihr die Rolle als fluchende Uber-Fahrerin auch ab, die aus Geldsorgen einen sehr merkwürdigen Job annimmt.
Date diesen Sommer unseren 19-jährigen Sohn. Er ist ein wunderbarer junger Mann, extrem intelligent, aber sozial sehr schüchtern. Er hatte noch nie eine Freundin und wir haben schon alles versucht. Wir suchen eine attraktive, nette und intelligente Frau, Anfang bis Mitte 20, die ihn datet und aus seinem Schneckenhaus holt, bevor er im Herbst aufs College geht. Im Gegenzug geben wir dir ein Buick Regal, sauber, rostfrei, 40.000 Meilen. Nur ernsthafte Anfragen.
Ja, ihre Anfrage ist ernsthaft. Sie bekommt den Job und soll jetzt den 19-jährigen Percy im Auftrag seiner Eltern verführen, was sich schwieriger herausstellt, als es klingt.
Mein großes Problem mit diesem Film ist gar nicht so sehr der Unter-der-Gürtellinie Humor gewesen oder wie der eingesetzt ist. Mein größtes Problem war, dass ich die Story, die uns da erzählt wird, ab der ersten Minute vollständig durchschaubar fand oder als solche empfand und am Ende des Films gedacht habe, okay, ich bin tatsächlich kein einziges Mal überrascht worden.
Kann ich total verstehen. Ich fand den Humor nicht wirklich unbedingt lustig. Also das war auch nicht irgendwie so das Kaliber Brautalarm.
Also
oder
von
sowas.
Der Stange irgendwie.
Es war so austauschbar. Und dann natürlich auch, wenn man es mal so, natürlich ist es irgendwie so diese von den Geschlechterkonventionen oder der Genderdebatte einmal umgedreht. Ich fand es teilweise irgendwie hoch fragwürdig. Sie mochte ich schon irgendwie, weil sie das sehr, sehr genießt, so over the top trashig und vulgär sein zu können, leicht bekleidet, immer eine Spur drüber und dann ihre Verführungskünste an einem schüchternen 19-Jährigen auszuprobieren. Überzeugt war sie selbst, die ja wirklich bekannt dafür ist, bewusst wenig zu arbeiten, vor allem vom Drehbuch, das ihr guter Freund Gene Stupnitsky geschrieben hat.
Yeah, there was no convincing. He sent me the script and I wasn't reading anything because I wasn't planning on working for a while. But Gene and I have been friends for over a decade. That makes me sound so old, but we're long, long time friends. And so I was like, okay, fine, I'll read it. And it was the funniest script I've ever read in my life and so heartfelt and incredible and just rich. The characters were just incredible. So I couldn't wait to make it. And I was on set 4 months later.
Gelesen. Gelacht wie noch nie in ihrem Leben und zugesagt. Allerdings frag ich mich echt, was sie da gelesen hat, denn gefühlt wurde ein anderes Drehbuch verfilmt, denn No Hard Feelings hangelt sich vor allem verbal unter der Gürtellinie von einem schlechten Witz zum nächsten und das Niveau sinkt von Filmminute zu Filmminute.
Dieses Vulgäre, was du angesprochen hast, eben das finde ich, hat sie ja schon sehr lange, also wir kennen das auch schon lange von ihr. Sie hat das bisher vielleicht immer nur dosiert anwenden können, zum Beispiel in Silver Linings, oder auch in Don't Look Up zuletzt. Auch da ist das schon so ein bisschen drin. Dieses immer so leicht geladene, wenn du so denkst, da gleich explodiert sie. Und das lässt sie jetzt hier in diesem Film vielleicht mal mehr raus als woanders. Aber ich bin ganz bei dir. Ich hätte ihr dafür auch einfach ein bisschen besseres Drehbuch gewünscht. Denn montiert und geschnitten ist der Film gar nicht schlecht. Der hat schon eine gewisse Dynamik und ich habe mich nicht gelangweilt im Film, ob der Bilder, die ich gesehen habe, das, was mich gestört hat, war einfach, dass diese Vorhersehbarkeit an keiner Stelle des Films unterbrochen wird durch irgendeinen Twist oder irgendeine Finte, die man vorher nicht hätte
kommen sehen. Und was wirklich aus der Hölle war, ich glaube, das hast du gar nicht so wahrgenommen, weil du ihn auf Englisch gesehen hast, ist die deutsche Synchro.
Okay, ja gut, wenn du dann
also
auch
da hat wirklich gar nichts gestimmt.
Ja. Wir haben eben schon einen Ton von Jennifer Lawrence gehört. Du hast schon gesagt, wie sehr sie es genießt, so drüber zu sein. Wie viel steckt denn in ihr drin?
Mehr als vermutlich alle vermuten, weil eben Jean Stubnitzky sie im Kopf hatte beim Schreiben.
Well, Jean, again, we were longtime friends, so he wrote the script with my voice in mind. So there are a lot of similarities.
Sie ist nicht näher drauf eingegangen, sie wusste wohl warum, hat aber immerhin Ähnlichkeiten hin oder her auch Neues über sich gelernt.
I mean, you kind of learn something about yourself every time you do a project, because you're pulling from either personal experiences or you're pulling something from yourself needed just to like withstand, you know, that it's a also a very like, it's a grueling job, you're on your feet, it's long hours kind of thing. God, I don't know what I learned about myself. I learned so much from Andrew. He's so brilliant, and I don't know anybody. He's the only Gen Z person I know other than his girlfriend, Helen. And they're just such an incredible generation. They're just so organized and smart and passionate and so open-minded, which by definition just makes them smarter than we are.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Krux mit diesen gepairten Interviews. Andrew Feldman, mit dem sie im Film zusammenspielt, saß neben ihr und deswegen gab es halt diese obligatorische Lobhudelei für ihn, weil ist halt so, ne?
Gut, wenn der Kollege direkt neben dir sitzt, ist es auch schwierig zu sagen, guckt euch den Idioten doch an. Was soll denn, was hätte dann das irgendwie
werden? Du, mach ich regelmäßig, wenn ich neben dir sitze.
Ja, das ist allerdings richtig, aber uns guckt dabei auch keiner zu. Stimmt, das auch ist genau. Der Unterschied. Dieser Move jetzt doch mal eine, ich habe vorhin gesagt, richtige Komödie. Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, weil diese mehrfach genannten Silver Linings und Don't Look Up laufen für mich ehrlich gesagt auch unter Komödie. Tribute von Panem und X-Men waren es nun erkennbar nicht. Auf brennender Erde und Winter's Bone auch nicht. War das ein bewusster Move, da jetzt in dieses Genre zu wechseln? Oder war das Angebot gerade einfach günstig? Musste die Miete mit irgendwas bezahlt werden?
Ich glaube, Miete kann sie sich leisten. Sie sagt, sie wollte halt einfach mal was für ihr Image tun.
Yeah, I think that was a huge shift that I made when I wrapped The Hunger Games, when I wrapped, you know, X-Men, and I could kind of take a little bit more time off, and I changed representation. I kind of was able to, like, take a break and kind of get back to focusing on really what I wanted to make, as opposed to, you know, what do the Jennifer Lawrence fans want to see next?
Sie hat keine Lust mehr, Filme zu machen aus reinem Fanservice. Hiermit hat sie allerdings ein paar richtig vor den Kopf gestoßen. Ich war auf der Deutschlandpremiere und bin im Abspann schon geflüchtet. Und hinter mir liefen sehr frustrierte weibliche Fans, die sich darüber unterhielten. Da habe ich so am Rande mitbekommen, dass sie seit über 15 Jahren Jennifer Lawrence-Fans sind. Jetzt nach dem Film aber erstmal einen großen Bogen um ihre Filme machen werden. Sie hat hier, muss ich zu ihrer Ehrenrettung auch noch sagen, nicht nur gespielt, sondern den Film auch mitproduziert das erste Mal. Nur Regie führen, da zögert sie noch ein bisschen.
I don't know. I always imagined that I would be a director, because when I was young, my first movie was with a female director, so I was 16. I obviously looked up to her. But I didn't realize that everything that I was picking up and trying to learn, because I always had wanted to be a director since I was 16, so I was always trying to pay attention to all the different departments. They were also my friends, you know. I didn't realize that that was going to manifest.
I said coalesce, you meant manifest.
Coalesce,
they both work, but they mean different things.
They do, but
talking about words
things.
Mostly is what
Sorry.
The movie's about.
But I didn't realize that it was going to manifest in a more kind of zoomed out operation of producing, which is kind of, you can have your hands in more pockets. Directing is extremely hard. It's really hard. So I don't know.
Was sie besser kann jetzt schon, und da wären wir wieder beim Film und auch daran, wir haben sie ja schon mehrfach getroffen. Und ich erinnere mich auch so, wir haben bei irgendeinem Panem-Film mit ihr übers Rülpsen und übers Furzen gesprochen. Ich glaube, weil ich weiß nicht, war das Liam Hemsworth? Sie hat mit irgendjemandem das Interview zusammengegeben und der hat, glaube ich, irgendjemandem entwich ein Furz. Und naja, es ging dann sehr lange um Furzgeräusche. Ja. Hier im Film.
Und auch Rülpsen am Set.
Ja.
Und auch inklusive, was man eigentlich so vor Kussszenen.
Dieses berühmte Thunfisch-Sandwich.
Ist oder nicht ist, genau.
Und sie hat hier in der Figur natürlich viel geflucht. Und ich habe es mir in meiner journalistischen Sorgfaltspflicht natürlich nicht nehmen lassen, Jennifer Lawrence nach ihrem Lieblingsschimpfwort zu fragen.
Cock. His is horsefucker.
Horsefucker, yeah.
I've never heard him use it. But
I've never heard it used, I don't think.
fuck loses its like oomph after a while. You know, everybody says fuck and you say fuck and like, it, you know, but like if you stub your toe and give a good like cock.
Yeah.
It just has a fresher kind of hit.
Ein gepflegtes Cock aus dem Mund von J-Law wollte ich dir und allen eine Stunde Filmhörern nicht vorenthalten.
Ich bin sehr dankbar für den gerade von dir gewählten Satzbau, denn das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können. Ich freue mich jetzt schon, hätte ich beinahe gesagt, auf nächste Woche, weil wir keinen Indiana Jones Film im Kino haben und auch keinen Jennifer Lawrence Film im Kino haben, sondern stattdessen hier haben wir uns überlegt, die Füße hochlegen und eigentlich gar nichts weitermachen, oder?
Sommerloch?
So, vielleicht.
Irgendwas geht, finden wir schon.
Geht ein bisschen in die Richtung. Ihr habt für diese Woche erstmal genug zu tun. Für nächste Woche denken sich die Frau Wollner und ich noch was aus. Vielleicht schreiben und drehen wir schnell noch einen Kinofilm, damit wir irgendwas haben, wo wir drüber reden können. Ansonsten hätte ich noch ein paar Serien, die wir heute auf keinen Fall mehr schaffen. Ich habe mir die neue Staffel von, ich will immer Blacklist sagen.
Black Mirror.
Von Black Mirror angeguckt und habe mir diese beiden, die Doku und die Fiction-Serie von und über Arnold Schwarzenegger angeguckt und fand die eine sehr interessant und habe bei der anderen wirklich sehr gelacht. Also so ein paar Sachen haben wir noch in der Hinterhand und für nächste Woche finden wir was für euch, damit ihr euch in diesem sommerlichen Ambiente draußen nicht in den Schlaf langweilen müsst. Für diese Woche sagen wir herzlichen Dank für die geliehenen Ohren. Passt bitte gut auf euch auf, macht keinen Quatsch, bleibt gesund und guckt auf überhaupt gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Zum Beispiel Indiana Jones und der Kristallschädel des Todes. Oder wie auch immer dieser schreckliche Film hieß.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.